Hallo, mein Name ist Nathalie Mabi. Ich bin Therapeutin für Fremdsprachenangst und in diesem Podcast gebe ich Tipps gegen die Angst vor dem Englischsprechen. Ich erkläre die Hintergründe dieser Angst und ich gehe hier auf die meistgestellten Fragen meiner Klienten ein. Ich arbeite seit 2011 mit Menschen, die an dieser Englischangst leiden und wenn Sie Interesse haben, finden Sie Informationen auf meiner Webseite in der Podcast-Beschreibung. Mein Gast heute ist Philipp. Philipp ist Teamleiter in einem Tech-Startup und wir werden in den folgenden 60 Minuten darüber sprechen, wie sich eine Englisch-Redeangst in den klassischen Startups zeigt und vor allen Dingen, was man als Betroffener ganz praktisch tun kann, wenn man diese Sprechangst spürt. Das wird eher mein Teil sein und Philipp wird mir Rede und Antwort stehen. Dahingegen, was man denn als Vorgesetzter und Kollege vielleicht tun kann, um das erstmal zu erkennen bei den Mitarbeitern und auch den Betroffenen dann helfen zu können. Dann begrüße ich Philipp. Eins will ich noch kurz erwähnen. Philipp hat sein Einverständnis ergeben, mir das sein Einverständnis gegeben, dieses Gespräch aufzuzeichnen und zu veröffentlichen. So, hallo Philipp, wie geht's Ihnen heute?
Ja, hallo erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Mir geht's sehr gut. Ich sitze in Frankfurt. Heute ist es erfreulicherweise nicht so heiß wie in den letzten Tagen. Genau, und freue mich
Sehr
auf das Gespräch
schön.
mit Ihnen.
Ja, ich freue mich auch sehr und vielen Dank nochmal für die Bereitschaft. Für mich ist es immer interessant, Menschen aus unterschiedlichen Branchen auch mal zu interviewen, einfach weil mich das interessiert und ich denke, das interessiert auch viele Hörer. Wie ist es eigentlich in speziellen Branchen, wo Englisch wie sagt man, zum Handwerkszeug gehört, ja? Also für mich ich kann ja mal kurz sagen, was ich unter einem Startup verstehe und Sie können sich ja vielleicht korrigieren als Experte. Also für mich ist ein Startup ein junges Unternehmen mit jungen Menschen, gut ausgebildet, die tatsächlich sehr oft auch im Ausland waren und wo man das erwartet. Also Sie sind in einem Tech-Startup, da ist Englisch, also ohne Englisch kommt man da ja gar nicht erst rein. Das heißt, man geht ja davon aus, jeder in einem Tech-Startup kann das. Würden Sie mir da recht geben?
In erster Linie schon, würde ich sagen. Wenn man, ja, wie Sie sagen, von draußen drauf schaut, könnte man denken, ja, Startup ist gleich, alle sprechen perfektes Englisch, sind hochgebildet und in gewisser Weise vielleicht sogar in der Form High Performer, weil sie sich trauen, ja, in diese Welt zu gehen, was Neues aufzubauen und das mit gestandenen Unternehmen aufzunehmen, sozusagen. Und gerade die Startup-Welt ist ja auch in vielen Teilen sehr international. Und dementsprechend kann man sagen, ja, wenn man sagt, man ist Mitarbeiter in einem Startup, dann wird erwartet, dass man sehr, sehr gutes Englisch spricht. Das stimmt.
Und wir hatten ja vorher auch schon gesprochen und Sie hatten ja auch schon erwähnt, dass Sie sich durchaus vorstellen können, dass zum Beispiel bei Ihren Mitarbeitern vielleicht nicht Ängste, aber vielleicht schon Hemmungen auch manchmal sind.
Definitiv.
Und ich sag mal, Sie sind Teamleiter und mich würde interessieren, ob es in Startups generell eigentlich die Offenheit gibt, das zu tolerieren, oder verstehen Sie, wie ich das meine? Oder gibt es da generell die Haltung, da muss man durch, das muss man können, Augen zu und durch?
Ich glaube, das ist in gewisser Weise schwer zu generalisieren. Ich möchte da mal einen Einblick in unser Unternehmen geben. Bei uns ist es erstmal so, wir haben verschiedene Bereiche und manche Bereiche arbeiten, sage ich mal, nur intern und sind nicht im Kontakt mit der, ja, Außenwelt, sprich mit KundInnen. Und die Internen können sich dementsprechend leicht machen, diese Englisch sprechen zu umgehen und kommen in keine Situation, in denen es notwendig ist, Englisch zu sprechen. Anders allerdings die Personen in unserem Team, die auch im KundInnenkontakt sind, da merke ich schon hin und wieder, wenn auch neue Personen ins Team kommen und es zu Meetings kommt, dass sie eher ruhiger sind als in Meetings, die mit deutschen Kundinnen stattfinden und sich da eher zurückhalten. Das heißt, ich finde, das ist gerade eine typische Situation der Kunden, im Kundenkontakt, dass die Leute einfach weniger sprechen. Man merkt so, ah, sie fühlen sich hier wohl, scheinbar gerade aktuell wirklich nicht so wohl.
Genau, und das fällt Ihnen natürlich auf, weil Sie kennen ja Ihre Kollegen also Sie kennen ja Ihre Kollegen im normalen Leben, sage ich mal. Und dann fällt Ihnen das auf und den Kunden fällt es dann vielleicht auch auf, ne?
Das stimmt.
Und es ist ja auch
Vielleicht noch
so,
ein Wort dazu. Ich finde, dass man wächst auch immer tatsächlich an der Teamdynamik. Man ist ja in gewisser Weise eingegroovt, wenn man in Meetings ist und weiß, wer übernimmt welchen Part. Und auf einmal merkt man, ah, irgendwie ist die andere Person gerade etwas ruhiger als sonst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Kunde, die Kundin das auch gegebenenfalls merkt, dass wir ja in gewisser Weise unroutinierter wirken.
Ja, und das ist natürlich nicht ganz ohne, ne? Weil das ist schon, wenn Sie jetzt sagen Teamdynamik, in so einem Unternehmen ist das natürlich schon nicht ganz ohne, wenn die Teamdynamik plötzlich schwächer ist, ne?
Absolut. Gerade in Situationen in Meetings oder ähnlichem, wo man nicht die Chance hat, sich nochmal kurz zurückzuziehen und sich abzusprechen, zu fragen, hey, was ist gerade los, sondern der mal, ja, sag ich mal, performen muss, liefern muss, wo ja auch ein gewisser Druck da ist tatsächlich.
Genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja sowieso schon ein fast-moving Business, sag ich mal, ne, wo viel Druck ist und man schon sehr, sehr gute Qualität liefern muss. Und Kommunikation ist ja ein enorm wichtiger Bestandteil dieser Dinge, die sie verkaufen, ne?
Absolut.
Und wie würden Sie denn sagen, ist die Haltung der Geschäftsführung zu, also wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass einer Ihrer Geschäftsleiter diesem Gespräch, das wir führen, zuhören würde, glauben Sie, dass die, also würden die entweder sagen, ach du meine Güte, das haben wir gar nicht gewusst, dass der Philipp sowas wahrnimmt bei den Leuten? Oder glauben Sie, dass die sagen würden, naja, das kennen wir, das ist halt so. Ja, wenn man Englisch redet, ist keiner so dynamisch wie vorher. Ich weiß natürlich, dass das von Startup zu Startup unterschiedlich ist, aber wir gucken jetzt nur so auf Ihre Erfahrungen.
Ja, gerne. Hier würde ich auch nochmal unterteilen, wen wir uns von der Geschäftsführung anschauen. Wir haben gerade eine Person in der Geschäftsführung, die einfach auch mehr im Kontakt ist mit den Mitarbeitenden, die auch mal häufiger mit dabei ist, in Meetings oder ähnlichem. Da glaube ich schon, dass sie das in gewisser Weise merkt. Sprich, die Erkenntnis bei der Geschäftsführung kommt dadurch zustande, da inwieweit sie im Kontakt ist tatsächlich mit den Mitarbeitenden in den Performance-Situationen. Spannend ist dann natürlich zu sehen, wenn die Geschäftsführung mit dabei ist, dann sind die Mitarbeitenden häufig noch ein Stück nervöser oder angespannter, weil die Person mit Weisungsbefugnis letztendlich dabei ist, was sich natürlich dann wiederum noch negativer auf die Englisch-Performance oder ja, doch teilweise Englisch-Performance, aber auch letztendlich einfach den Mut, etwas beizutragen in der Situation, sich einzubringen in den Meetings, nochmal schwinden lässt.
Also, wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist das Thema, wird das Thema wahrscheinlich so gesehen, das ist schon schwierig für jeden und dieser Herausforderung gilt es sich zu stellen.
Das wird
Und
erwartet,
ja,
ja.
und ein bisschen Schwund bei der Teamdynamik nimmt man dann in Kauf. Aber es wird erwartet, dass die Betroffenen besser werden mit der Zeit, also an ihrem Englisch arbeiten, Erfahrung, Sprechpraxis gewinnen und ihre Ängste verlieren. Ja. Jetzt, Sie wissen ja, ich arbeite mit Menschen, die tatsächlich eine richtige Angst haben, also komplett blockiert sind. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein Meeting und vielleicht sogar noch mit Kunden, wo ein Mitarbeiter gar kein Wort mehr rausbringt. Ich frage jetzt einmal, was würden Sie denn machen, wenn Sie jetzt der Chef wären von jemandem, der da jetzt sitzt, den Sie normalerweise kennen, der hat keine Kommunikationsprobleme und plötzlich kriegt er keinen Ton raus. Hat vielleicht eine kleine Panikattacke. Ich will
Ja,
nicht drüber, ich will nicht drüber lachen, weil das ist
ja.
wirklich schlimm, ne, für die
Ja,
Betroffenen, aber
definitiv. Schwer zu sagen, wie ich reagieren würde, ehrlich gesagt. Ich glaube, das kommt sehr auf das Setting an, und wie unter Anführungszeichen wichtig gerade auch das Meeting ist. Ich glaube, an der Stelle wäre es für mich einfach auch wichtig, davor schon zu wissen, was bei der Person los ist und gewisserweise, dass die Person mich informiert über ihre Sorgen und Ängste, weil dann bin ich ja auch viel eher in der Lage, in so einer Situation darauf zu reagieren und zu wissen, okay, meine Kollegin, mein Kollege ist gerade im Englisch sprechen blockiert, ich kann hier übernehmen, gar kein Problem. Ich glaube, ist davor noch keine Absprache darüber oder hat davor noch keine Absprache stattgefunden, dann wäre ich eher überrascht und ja, würde danach auch erstmal fragen, hey, was war denn los? Oh, genau, ich glaube, da kann man auch natürlich auch viel draus lernen aus solchen Situationen. Aber ich glaube, ich würde mir wünschen, auf jeden Fall, dass das Thema davor schon mal auf dem Tisch lag.
Also, Sie sind natürlich, das merke ich jetzt, wie Sie darüber reden, sind schon sehr nett, ne? Also, da würden vielleicht andere sagen, das geht ja gar nicht. Also, ich hätte zwei Gedanken dazu. Der eine Gedanke ist, Sie erwähnten jetzt, ich würde mir wünschen, dass dieser Mensch vorher zu mir kommt und das vielleicht mit mir teilt, damit ich dann entsprechend reagieren kann im Meeting, ne? Das ist aber oft so, also das kann ich jetzt nur aus meiner Erfahrung mit Betroffenen berichten, dass die sich unglaublich schämen und dass der Gang zum Chef super schwierig ist. Also das ist so tabuisiert und so schambesetzt, dieses Thema Englisch, dass das eigentlich kaum zu fassen, dass so ein banales Thema Menschen in solche Nöte stürzt, ne? Aber es ist wirklich so. Das heißt, in der Realität ist es oft so, dass die Chefs eben nicht ins Vertrauen gezogen waren, aus Angst. Das wollte ich nur mal erwähnen. Und der zweite Gedanke ist eine Frage an Sie, die ich habe. Und zwar, würden Sie den Betroffenen in dem Meeting beispringen und helfen, zum Beispiel das Gespräch schnell übernehmen, ohne Wenn und Aber? Oder würden Sie abwarten, ob er sich nochmal fängt? Es ist natürlich schwierig jetzt in der Theorie, ne? Aber.
Ich beginne vielleicht doch noch mal kurz bei Ihrem ersten Gedanken. Da
Okay.
möchte ich Ihnen auf jeden Fall sehr zustimmen. Ich kann Ihren Gedankengang und Ihre Erfahrung auch sehr gut nachvollziehen. Aber wenn ich jetzt an unsere Teamdynamik denke, kann ich mir gut vorstellen, dass da viele jetzt auch nicht ohne, ja, ohne weiteres einfach zum Vorgesetzten gehen und sagen, hey, Englisch ist bei mir ein Thema, fühle mich davon unsicher, das macht mir Angst. Also kann ich mir gut vorstellen tatsächlich, dass das eine große Hürde ist. Leider, leider. Und so ein tabuisiertes Thema ist. Ja, und wie würde ich reagieren im Thema, in der Situation? Ich hoffe natürlich, dass ich beispringen würde, meiner Kollegin, meinen Kollegen. Aber auch da wäre es natürlich wieder so, es würde es mir leichter machen, beizuspringen, wenn ich wüsste, was los ist. Und dementsprechend würde es davon abhängen, wie überrascht ich bin. Aber im Großen und Ganzen würde ich natürlich da versuchen, beizuspringen und das Ganze zu übernehmen. Ich muss auch sagen, das geht in den meisten Meetings dann auch recht gut. Ja, da sage ich mal, einen Teil ein bisschen runterzufahren und dafür übernimmt eine Person etwas mehr. Das geht in vielen Fällen doch sehr gut.
Ja, aber das ist interessant, weil Sie haben hier gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das ist diese Non-Kommunikation über das Thema. Dass das für Sie als Teamleiter dann eben das Problem ist. Sie sagten gerade so schön, ich würde mir wünschen, dass ich wüsste, was los ist, bevor ich eingreife. Weil ich frage nämlich deswegen, weil so einzugreifen, man kann das einerseits als Rettungsaktion bezeichnen. Aber es ist auch ein bisschen übergriffig, weil derjenige ist ja kein Kind, er ist ja nicht in der Schule. Und es ist immer die Frage so als Vorgesetzter, springt man jetzt jemandem bei, der stockt, oder ist das übergriffig? Verstehen Sie, was ich meine? Das muss man
Das
sehr gut
stimmt.
abwägen, ne? Dass man denjenigen jetzt auch nicht blamiert vor der gesamten. Es ist keine leichte Situation für den Vorgesetzten oder auch nur für einen Kollegen, der dabei sitzt und vielleicht helfen könnte, aber sich fragt, soll ich das jetzt machen oder wirkt das irgendwie, mache ich den damit klein? Ne?
Das stimmt auch. Ja.
Zu dem Punkt, wo Sie sagten so schön, okay, das kann ich auch nachvollziehen. Ich als Vorgesetzte würde mir wünschen, dass ein Mitarbeiter zu mir kommt. Aber jetzt frage ich Sie mal, Philipp, was soll derjenige denn zu Ihnen sagen? Ich habe Probleme mit Englisch. Weil die Antwort, die dann kommen wird, ist, ja, dann Sprich halt mehr oder nimm Englischunterricht. Aber das hilft den Betroffenen nicht. Das ist das Problem.
Ah, okay, tut es nicht.
Ne?
Okay.
Nee, also da will ich jetzt mal kurz einmal ausholen, um auch den Zuhörern, die vielleicht zum ersten Mal auch meinen Podcast hören oder das Thema überhaupt zum ersten Mal hören, das kurz zu erklären. Also es gibt die ganz normale Englischhemmung, die jeder hat, wenn man jetzt noch nicht so viel Sprechpraxis hat. Ne? Dazu muss man nur an den Flughafen gehen und die Leute am Check-in-Schalter angucken. Wenn die Englisch sprechen, sind die alle ein bisschen verschämt. Das ist ganz normal, ja. Das ist die ganz normale Hemmung. Erstmal so, ja, man findet nicht die richtigen Worte und man schämt sich ein bisschen. Das kann man auch bei Politikern sehr schön beobachten. Aber die Menschen, mit denen ich arbeite, die haben richtig Angst. Und das geht durch Unterricht nicht weg. Das ist ein innerer Konflikt, der sich im Englischsprechen ausdrückt. Also ein klassisches Beispiel dafür ist, welches Beispiel soll ich da mal nehmen? Wenn man zum Beispiel in der Schule vorgeführt wurde vom Lehrer, das ist ja so ein Machtmissbrauch eigentlich auch manchmal, der bei Lehrern vorkommt, sehr unschön, aber es ist nun mal so, dann kann man so eine Wut im Bauch haben. Und die kann sich später, wenn man zum Beispiel als Erwachsener dann ein Meeting hat, diese Wut aus der Kindheit, wenn man viele Jahre so einen Lehrer ertragen musste, der einen immer vorgeführt hat, dann ist da so eine angesammelte Wut in einem. Die geht ja nicht weg, die wird nur verdrängt, sagt man in der Psychologie. Und wenn später im Meeting vielleicht eine Situation auftritt, wo man das Gefühl hat oder nur den Ansatz eines Gefühls hat, dass zum Beispiel ein Kunde oder so einen vorführen will, kann ja manchmal sein, in Meetings, passieren manchmal Sachen, die so ein bisschen nicht ideal sind und wo man emotional aufpassen muss, dass man emotional nicht getriggert wird. Und solche Menschen können dann überreagieren. Und wenn die diese Wut dann plötzlich fühlen von früher, dann blockiert die Fremdsprache komplett. Und das ist deswegen, weil eine Fremdsprache zu sprechen ist ein kreativer Prozess und der ist sehr, sehr eng an Emotionen gekoppelt. Und wenn ich innere Konflikte habe, dann blockiert der Fremdsprachenfluss. Das geht nicht. Also ich sage immer, versuchen Sie mal Englisch zu sprechen, wenn Sie super wütend sind. Das wird nicht gehen. Kann jeder mal gerne versuchen. Das wird nicht gehen. Und ich
Spannend.
glaube, jeder, der das hört, wird intuitiv zustimmen. Ja, weil es blockiert. Und auch wenn man Angst hat, kann man auch keine Fremdsprache sprechen. Also die Angst, die die Betroffenen fühlen, ist nicht die Angst wegen Englisch, sondern Englisch, der unterbrochene Sprachfluss ist nur das Symptom der darunterliegenden Angst, die eigentlich eine Angst vor was anderem ist. Das können alle möglichen Ängste sein, von früher, oft aus der Kindheit, alles Mögliche. Also es kann sein, dass man irgendein Trauma erlebt hat und wenn, es gibt ja diese Trigger, ne? Manchmal wird man getriggert oder kommt eine Erinnerung. Wenn man alte Traumata nicht geheilt hat, dann können die immer mal wieder so getriggert werden durch kleine Anlässe. Ist es verständlich, wie ich das erkläre? Ja,
Auf jeden Fall,
okay,
ja.
okay.
Sehr, sehr,
Und
sehr, sehr spannend. Und was ich daraus auf jeden Fall mitnehme, sind zweierlei Dinge. Erstens ist es, glaube ich, absolut unbekannt, zumindest in der Corporate-Welt, was die Mechanismen sind, die Sie gerade erklärt haben. Weil, wie gesagt, ich bin auch davon ausgegangen, ja, mit Übung wird schon, mit Machen wird es schon. Jeder war ja mal irgendwie unsicher und mit Machen wird es besser, aber es ist extrem spannend und glaube ich auch sehr wichtig zu hören, hey, nur Übung reicht in manchen Fällen einfach nicht. Da ist was tiefer liegendes. Und ich glaube, dazu ist absolut kein Bewusstsein da, zumindest in der Arbeitswelt, in der ich unterwegs bin, aber vielleicht auch in der ganzen Gesellschaft meiner Meinung nach, auch wenn ich jetzt an mein Studium oder Ähnliches denke. Das finde ich wirklich extrem spannend zu hören. Und der zweite Gedanke, den ich dazu hatte, ist, dass mir aufgefallen ist bei unserem Gespräch bis jetzt auch, wie extrem das vorausgesetzt wird, dass man einfach gutes Englisch kann. Also ich erinnere mich an mein Vorstellungsgespräch. Da wurde nicht gefragt oder getestet, wie gut mein Englisch ist. Und letztendlich habe ich das Englisch aber gebraucht, sondern das war klar, okay, ich habe einen Masterabschluss und ich habe studiert. Ich war Genau, dementsprechend werde ich Englisch können, slash müssen. Ja, und das finde ich schon spannend, dass das einfach so krass vorausgesetzt wird.
Ja.
Auch wenn man es gar nicht eigentlich voraussetzen kann, meiner Meinung nach, ne? Wenn wir jetzt drüber reden.
Ich meine, es gibt ja auch dieses Beispiel vom Burnout, wo man auch inzwischen weiß, dass das nicht von der Menge der Arbeit kommt. Also es ist ja Burnout. Klassischerweise würde man, ich muss übrigens meinen Zuhörern sagen, hier sind Bauarbeiten von meinem Büro. Ich weiß nicht, hört man das? Was ist, wird das?
Kaum,
Ich glaube, es ist
wahrscheinlich.
irgendein Notfall hier. Da werden irgendwelche Arbeiten an der Kanalisation gemacht. Kann man nicht ändern, müssen wir mit leben. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Also Burnout ist ja eine Arbeitsüberlastung, die aber gar nicht an der Menge der Arbeitsbelastung liegt, sondern hinter Burnout zum Beispiel stecken auch oft, ähnlich wie bei Englischangst, innere Konflikte, die zum Beispiel darauf basieren, dass man sich mehr Anerkennung wünscht oder vielleicht keinen Purpose mehr, keinen Sinn mehr in seiner Arbeit sieht. Also der Burnout passiert dann quasi aufgrund von inneren ungelösten Konflikten, die in der Arbeitswelt da wieder getriggert werden. Also ich habe schon immer das Gefühl von Wertschätzung vermisst oder jetzt empfinde ich es so, dass die Wertschätzung fehlt und es ist oft mit Wertschätzung verknüpft, Bernhard, aber kann auch andere Sachen haben. Aber es ist meistens jetzt nicht die große, sagen wir mal, die enorm große Arbeitsbelastung, die zu Bernhard führt. Ich hoffe, ich trete jetzt niemandem auf die Füße, der das vielleicht so empfindet, aber ja. Und bei Englischangst, soweit ich es immer aus meiner Erfahrung sagen kann, ist es nicht die mangelnde Sprechpraxis, denn viele meiner Klienten waren sogar im Ausland und sprechen eigentlich auch gut Englisch, nur sie können es in dem Moment nicht produzieren, weil dieser innere Konflikt da so reinkommt, den sie überhaupt nicht verstehen natürlich, weil der unbewusst ist. Das macht es so schwierig, ne? Ja,
Das ist nochmal
aber
interessant zu hören, dass sie auch mit Menschen arbeiten, die im Ausland waren, eigentlich, sage ich mal, auf Papier auch gutes Englisch haben, aber dann in manchen Situationen das gar nicht abrufen können. Und
Ja, genau. Ja, weil wenn Sie zum Beispiel an Ihre Arbeitswelt denken, da muss auf den Punkt kommuniziert werden und das ist ja auch eine sehr englischsprachige Welt. Das heißt, da wird, wie soll ich sagen, da wird auch keine Rücksicht genommen. Da wird jetzt nicht langsam gesprochen für jemanden, ne? Oder?
ja, das
Nee,
stimmt, ja.
genau. Das heißt, man muss da schon sehr schnell auf diesen fahrenden Zug aufsteigen und es wird ja auch erwartet, dass man Souveränität vermittelt. Ne? Das ist für jemanden, für einen Betroffenen ist das so, als ob er auf zwei Schlachtfeldern gleichzeitig kämpfen muss. Auf der einen Seite muss er einen guten Eindruck machen, auf der anderen Seite muss er seine inneren Ängste unter Kontrolle halten. Das ist sehr, sehr schwierig, sehr schwierig.
Kann ich mir gut
Und
vorstellen. Entschuldigung, ja.
Nee, genau, also das war schon alles, was ich sagen
Ja.
wollte. Also ich stelle mir das sehr, sehr, als sehr schwierig vor, in so einer Branche ja, überhaupt da zu überleben, ne?
Ja, da kann ich auch sehr zustimmen. Zumal ich habe davor in einem anderen Unternehmen gearbeitet, das ein gestandenes Unternehmen war. Und was ich jetzt im Vergleich merke, ist einfach auch, dass der Leistungsdruck im Startup-Bereich schon einfach nochmal höher ist. Es liegt einfach daran, dass weniger finanzielle Mittel da sind, dass man einfach immer mal schauen muss, ja, kommen wir finanziell durch, können wir wachsen, etablieren wir uns am Markt, sage ich mal, während gestandene Unternehmen eher nochmal auch das Polster haben, wo gegebenenfalls weniger ja, Druck auf den einzelnen Schultern liegt. Und so erlebe ich es zumindest, dass gerade dann auch in Situationen mit neuen großen KundInnen schon sehr viel Druck da ist, dass man jetzt auch wirklich liefert. Und ich, um es auch auf, sag ich mal, so ein bisschen auf die Spitze zu treiben, was ja dann wirklich auch die anspruchsvollsten Situationen sind ja dann eigentlich auch diese, ja, Pitch-Situationen, in denen man das Startup vorstellen muss, vor möglichen InvestorInnen. Ich zum Glück war noch nie oder bin ich in der Rolle, in der das meine Aufgabe ist, aber ich kenne KollegInnen, zu deren Arbeitsaufgaben das gehört. Und da ist es ja auch leider letztendlich so, dass die Art und Weise, wie man etwas präsentiert, fast ja noch mehr entscheidend ist als letztendlich der Inhalt, also
Ja.
das Produkt oder die Dienstleistung. So wirkt es mir zumindest, sondern es kommt mehr auf die Performance an oder die Geschichte, die man erzählt. Und ich glaube, da machen sich Menschen auch nochmal mehr Sorgen um ihr Englisch, weil ja sie denken, okay, um diese gute Performance hinlegen zu können, muss ja auch das Englisch extrem gut sein. Wobei ich jetzt, ja, was sicherlich auch darüber streiten kann, ob letztendlich dann das Englisch das Zünglein an der Waage ist. Ich möchte da vielleicht eine kurze Geschichte erzählen. Ich war bei einem Event, wo verschiedene Pitch stattgefunden haben und ich erinnere mich sehr gut an einen Pitch, auch inhaltlich, obwohl die Person, die das vorgestellt hat, von allen UnternehmerInnen das schlechteste Englisch hatte, sondern es war einfach eine Person aus Österreich war sie, glaube ich, das ist mir auch hängen geblieben, die sehr selbstbewusst aufgetreten ist, sehr überzeugt war von dem Produkt, das die Person mitgebracht hat und entwickelt hat und vor allem sich nicht verstellt hat. Also die Person war extrem authentisch in dem, was sie vorgestellt hat. Und ich könnte Ihnen jetzt nicht sagen, wer die anderen Personen waren und die anderen Produkte, die vorgestellt wurden. Aber die Person ist mir hängen geblieben. Zumal mir auch, ja, ihr Mut hat mich auch tatsächlich beeindruckt, weil man hat natürlich gemerkt, das Englisch ist jetzt nicht das Perfekte. Aber die Person ist trotzdem mal auf die Bühne gegangen vor einer großen Audience. Und hat sich nicht verstellt, sondern ist ehrlich geblieben, ist bei sich geblieben und hat dementsprechend einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und um InvestorInnen zu gewinnen, geht es ja genau darum, einen Eindruck zu hinterlassen. Und wie man an dem Beispiel jetzt ja sieht, geht es tatsächlich auch ohne perfektes Englisch.
Also das ist eine wunderschöne Geschichte und die kommt auch total bei mir an, wenn Sie das so sagen, dass Sie das am meisten in Erinnerung behalten haben. Weil hier zeigt sich ja ein Mensch, der mit einer Schwäche professionell umgeht. Und das ist eine Riesenstärke wiederum, mit Schwächen professionell umzugehen, ne? Also, das finde ich schon beeindruckend, ja. Aber ich meine, da gehört schon viel, viel Charakterstärke und Selbstbewusstsein dazu, das so zu machen.
Absolut, absolut.
Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen denken, die Investoren oder Investorinnen, innen, ich muss das jetzt auch mal üben, die machen das immer so schön, die bewerten ja quasi die Präsentation. Und wie Sie das genau sagen, der Pitch, der wird, be also der Geldwert oder der Investwert basiert ja auch darauf, wie die Person das vorstellt, ne? Und wenn da jetzt jemand mit so einem abgebrochenen Englisch daherkommt, dann wirkt das ganze Konzept vielleicht nicht mehr so wertig, ne? Ist das richtig dargestellt?
Ja, das
Ja.
ist meine Wahrnehmung, ja.
Ja, und deswegen ist das schon so, dass gutes Englisch zeigt einfach ein gewisses Level an Professionalität auch, ne? Das kann man sich aber erarbeiten. Nur ein Mensch, der Ängste hat, der kann sich das auch mit noch so viel Englischunterricht nicht erarbeiten. Und meiner Meinung nach müsste dieses Thema viel mehr kommuniziert werden. Aber dafür habe ich ja meinen Podcast.
Das stimmt.
Aber es ist leider in Deutschland so ein Tabu. Darüber reden Leute nicht. Oder haben Sie schon mal erlebt, dass in Ihrem Unternehmen über Englisch, also die Tatsache, dass einem Englisch schwerfällt, dass darüber geredet wird?
Nicht offen und ehrlich, sondern eher mal so am Rande so, puh, das war jetzt schon eine Challenge oder so, aber jetzt nicht, dass eine Person irgendwie offen und ehrlich das Gespräch gesucht hat und gesagt hat, boah, ich traue mir das nicht zu oder ähnliches. Und ich stimme Ihnen auch absolut zu mit dem Thema Tabu, weil ich denke gerade zurück an meine Schulzeit und letztendlich war ja auch da die Art und Weise, wie man sein Englisch verbessert hat, war durch, ja, Üben. Und das war the way to go. Und dadurch sollte man gutes Englisch erreichen. Aber wie Sie auch vorher spannenderweise ausgeführt haben, ist es nicht der einzige oder der alleinige Weg zum Erfolg, nenne ich es mal, sondern das noch viel mehr. Und das wird ja auch im Schulkontext, zumindest nach meiner Erfahrung, gar nicht thematisiert.
Wo Sie das gerade so gesagt haben, da fällt mir auch noch eine Frage ein. Also Sie sprachen ja vorhin von Pitch Und das ist ja, kann man ja wie eine Präsentation, ne? Also eine unterhaltsame und ansprechende Präsentation bezeichnen, ne? Und wenn jetzt jemand zum Beispiel Probleme hat mit dem Präsentieren, kommt das überhaupt vor in Startups? Weil das ist ja auch schon ein Riesenproblem, sage ich mal, wenn jemand nicht präsentieren kann, ne? Oder wie ist das?
Das ist eine spannende Frage. Mein erster Gedanke war so ein bisschen, das ist eine Henne-Ei-Thematik, im Sinne von, dass nur Personen,
Guter Punkt.
die gut präsentieren können oder dementsprechend halt auch gut Englisch sprechen können, in die Rollen kommen, dann auch letztendlich solche Aufgaben auszuführen. Es kann natürlich sein, dass sie das sich irgendwie auch anders in diese Rollen bringen und diese Positionen bringen und es dann ein paar Mal tun, und dann von Vorgesetzten möglicherweise in andere Positionen,
Verschoben werden.
verschoben werden. Kann natürlich möglicherweise sein, aber insgesamt glaube ich, gerade auch bei Vorstellungsgesprächen und so weiter, oder häufiger ist es ja auch so, dass es mittlerweile Assessment Center gibt, also sprich, ja, so Aufnahmeprüfungen könnte man es ja auch nennen, wo man Gruppengespräche, Präsentationen und so weiter halten muss, um genau ja diese Skills abzufragen. Habe ich persönlich noch nie an einem teilgenommen, deswegen kann ich das gar nicht so bewerten. Aber ja, ich bleibe trotzdem bei meiner Aussage vorhin, dass Englisch vorausgesetzt wird und gar nicht so sehr abgefragt wird, wie gut man das kann oder
Ja,
nicht. Ja.
aber da ist eine Ähnlichkeit zwischen der Fähigkeit zu sprechen vor Publikum und Englisch, ne? Weil ich könnte mir vorstellen, also ich kenne viele Menschen, die jetzt zum Beispiel so beim Präsentieren Probleme haben, also vor anderen so frei zu sprechen. Und ich sehe da irgendwie so eine Ähnlichkeit, weil auch das wird nicht thematisiert, glaube ich, ne? Das muss man lernen können. Das lernt man durch Üben. Ne? Das ist der darunterliegende dieses Common Understanding, ja, also dieses das übliche Verständnis, dass man da diese Dinge lernt, indem man sie macht. Und gibt ja auch viele, viele Coaches, die sich auf Redeangst generell spezialisiert haben. Und das ist sehr verbreitet. Extrem verbreitet. Also ich glaube, dass viele junge Leute das auch erstmal lernen müssen. Wobei ich sagen muss, ich glaube, an der Uni wird es heute auch häufiger schon in den ersten Semestern auch verlangt und dadurch lernt man es dann auch. Aber ja. Aber
Ich finde das einen guten Vergleich, weil ich finde, daran sieht man auch nochmal, also zumindest meine Wahrnehmung ist, dass ich jetzt von nicht allen KollegInnen erwarten würde, dass sie gut präsentieren können. Anders ist es aber schon beim Englisch, muss ich sagen. Da ist so eine Voraussetzung, von vornherein die Einstellung, ja, Englisch kann sie eh. Beim Präsentieren ist das ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl,
Okay,
das
interessant.
kommt auch daher, dass man zumindest während Schulzeiten und dann auch während dem Studium habe ich zumindest häufiger auch mitbekommen, wie KommilitonInnen oder SchülerInnen ja, gestruggelt haben beim Präsentieren. Und es war einfach präsenter. Und da hat man auch wirklich, sage ich mal, deren Angst mehr miterlebt. Während es jetzt beim Englisch eher so war, dass, ja, man konnte sich einfach zurückhalten im Englischunterricht zum Beispiel. Oder Englisch, ja, im Studium war halt Englisch bei mir auch nicht so verbreitet. Das heißt, dieses Mindset von, ah, Leute haben Englischprobleme, hat sich dann gar nicht so groß aufgebaut bei mir, wie es jetzt beim Präsentieren der Fall ist. Und ja, dass Englisch einfach noch häufiger die Möglichkeit war, dass, wenn Englisch da waren, dass man sich eher auch rausnehmen konnte. Aber beim Präsentieren leider, wenn man hin und wieder dann doch, ja, ich nenne es beim Wort eigentlich schon fast gezwungen wurde zu präsentieren. Ja.
Und wenn Sie jetzt an jemanden denken, der, wie Sie sagen, Englisch sprechen muss, ja, also das erwartet man einfach, dass das Englisch da ist, dass das Handwerkszeug da ist. Was würden Sie speziell jetzt für Ansprüche stellen an das Englisch? Also muss jemand auf Englisch so fließend sprechen, dass er das Gespräch am Laufen hält? Muss er sympathisch rüberkommen? Oder wo ist da, wie ist Ihr Anspruch, jetzt Sie speziell als Teamleiter? Was erwarten Sie englischmäßig von Ihren Mitarbeitern?
Noch, da würde ich noch mal ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, wenn es KollegInnen sind, die nur intern agieren und in internen Meetings teilnehmen, wenn da das Englisch jetzt, sage ich mal, nicht ultra perfekt ist und man auch mal länger braucht, um irgendwie was zu formulieren, wenn es nur ein internes Meeting ist, gar kein Problem. Also da, ja, da kommen wir gut durch. Da hätte ich jetzt sehr geringe Ansprüche, wenn eine Person ein bisschen länger braucht oder sich schwer tut. Ich glaube, im Kontakt mit KundInnen ist das schon ein bisschen anders. Ich hatte es vorher angedeutet, meine Erfahrung auch im Vergleich zu anderen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, ist, dass jetzt in der Startup-Welt einfach der Druck auch nochmal größer ist. Und wenn man dann im Kontakt ist mit KundInnen, muss es schon laufen, weil einfach viel, viel dranhängt. Und dementsprechend habe ich da schon auch hohe Erwartungen tatsächlich teilweise an meine KollegInnen, dass wir die bestmöglichste Performance, die wir irgendwie liefern können, auch abliefern, um den Kunden, die Kunden zu überzeugen, um ja auch möglicherweise da erstmal den Deal zu gewinnen, aber auch letztendlich langfristig mit dem Kunden, die Kunden zusammenzuarbeiten. Ich glaube, an der Stelle lohnt es sich sicher auch vielleicht nochmal zu hinterfragen. Ich habe das nie hinterfragt, inwieweit letztendlich das Englisch in der Situation auch so entscheidend ist. Das ist
Ja,
eine spannende
gute
Frage.
Frage. Ja.
Es war jetzt nur so mein Default-Ansatz von, ja, in den Momenten, da muss es einfach laufen und da gehört halt die Sprache auch dazu. Aber wenn ich jetzt auch, also ich denke gerade mal laut, wenn ich jetzt auch an mein Beispiel von vorhin zurückdenke, mit dem Pitch, der mir in Erinnerung ist, sieht man ja auch, das geht irgendwie auch eigentlich teilweise ohne perfektes Englisch, ne?
Ganz genau. Und vor allen Dingen, Sie haben das jetzt ein paar Mal erwähnt, das Wort perfektes Englisch. Ja, also von den internen MitarbeiterInnen würden Sie das jetzt nicht unbedingt erwarten, kann ich total nachvollziehen. Aber schon mit KundInnen würden Sie schon erwarten, dass das perfekt läuft. Was verstehen Sie eigentlich unter perfektem Englisch? Ich weiß, dass das schwer zu beantworten ist. Versuchen Sie es einfach mal. Was?
Wow.
Das ist schwierig zu sagen, ne?
Das ist tatsächlich schwierig zu fragen, ja. Und ich habe das Gefühl, es ist, also mein erster Gedanke dazu ist eigentlich, dass es gar nicht so wirklich was ist, was ich jetzt, sag ich mal, auf der kognitiven oder auf der bewussten Ebene bewerte, wo ich jetzt meinen Bewertungskatalog habe von
Ja, also
wie viel
Grammatik, ne?
Grammatik, wie viel Fehler macht die Person, hätte man den Satz kürzer fassen können, whatever. Sondern es ist mehr so ein Gefühl, wo rüberkomme, wo ich merke, ah, das passt oder das passt gerade irgendwie, oder das passt gerade voll gut oder ist gerade nicht ganz so perfekt oder nicht so, ist gerade eine Ecke zu wenig Englisch.
Aber
Also.
was ist dieses Perfekte? Ich kann Ihnen ja mal ein paar Vorschläge sagen, ja? Ich weiß, dass das schwer zu beantworten ist. Wir haben alle ungefähr so eine Vorstellung davon, was wir unter perfektem Englisch verstehen. Aber ist es flüssiges Englisch? Also ich mache keine Gesprächspausen. Oder bedeutet das, ich muss alles genau verstehen, was der andere sagt und meine Message genau auf den Punkt bringen? Ist es das?
Ich
Ist
glaube,
es dieses...
ich würde eine Kombination aus den beiden tatsächlich sagen. Es ist zum einen die Fähigkeit, flüssig zu sprechen, wobei auch da möchte ich ein Stück weit tatsächlich mir live revidierend sagen, dass eine Pause hin und wieder natürlich auch voll okay ist,
Ja,
wenn ich drüber
genau.
nachdenke.
Danke.
Und zum anderen ist es die Dinge klar und verständlich überbringen.
Aber
Was auch
braucht
immer.
man, genau, braucht man, um die Dinge klar und verständlich rüberzubringen, braucht man natürlich gewisses Fachvokabular. Das ist klar, weil das ist ja sowieso alles verenglischt in Ihrer Branche. Von daher, was braucht man denn? Also, um das mal ein bisschen zu vertiefen, das Thema, würde ich gerne fragen, wenn Sie die Wahl hätten, ein Kollege präsentiert was und der kommt super sympathisch rüber, sein Englisch ist aber so ein bisschen abgebrochen und verhaspelt sich auch und die Grammatik sitzt auch nicht so doll. Und der andere Kollege spricht fehlerfreies Englisch, kommt aber nicht so sympathisch rüber. Kommt jetzt nicht unsympathisch rüber, aber kommt nicht so sympathisch rüber. Welchen würden Sie bevorzugen? Jetzt bin ich mal gespannt.
Ersteren.
Ah, warum?
Ersteren. Ja, ich glaube, das, woran man sich länger erinnert, ist letztendlich das, was wie die Person rüberkam, das
Ja.
Sympathische,
Ja.
und weniger, wie viele Fehler sie im Englischen gemacht hat.
Und das vergessen viele Betroffene, dass sie, wenn sie an ihrem Englisch so hadern, dass sie dann unsympathisch rüberkommen, was sie eigentlich gar nicht sind, diese Menschen, ja, sondern jeder kann sich vorstellen, vor allen Dingen Deutsche haben das oft, wenn Deutsche Englisch reden, verfallen die oft in so einen internen Disput mit sich selber, wo die so mit sich am Hadern sind, das sieht man richtig im Gesicht. Die sind so konzentriert darauf, perfektes Englisch zu sprechen, dass sie ganz vergessen, dass da jemand gegenübersteht, wo es um eine menschliche Verbindung auch geht. Und andere Nationalitäten können das viel besser. Italiener, Spanier, Brasilianer oder keine Ahnung, die sprechen einfach so, wie ihnen der Schnabel wächst. Und
Das
es
ist
kommt total
spannend.
sympathisch rüber.
Haben Sie eine
Aber
Idee,
nur,
woran das liegt?
ja, das kann ich Ihnen sagen, da hatte ich auch mal einen Podcast zu gemacht. Also das ist meine persönliche Begründung dafür, einfach basierend auf meiner Einschätzung, meiner Erfahrung und auch ein bisschen auf wegen meiner Zweisprachigkeit. Ich bin ja halbe Britin, halb Deutsch. Bin mit einer englischen Mutter groß geworden, einem deutschen Vater. Und es ist so, dass die Deutschen natürlich aufgrund ihrer Historie sehr mit Schuld behaftet sind. Und wenn es ums Deutschsein geht, sind die Deutschen oft so, dass sie glauben, einem ausländischen Menschen gegenüber was geben oder wieder gut machen müssen oder dieses gut machen. Ich muss es gut machen. Ich muss Englisch sprechen und ich muss es gut machen. Ich fühle mich schuldig, wenn ich nicht perfektes Englisch spreche. Ich glaube, das ist das deutsche Schuldgefühl, das über
Interessant.
Generationen hinweg nicht weggeht, weil wir wissen ja alle, dass die Deutschen erst seit der Weltmeisterschaft, wann war das, 2016 oder so, oder 2006, ich weiß es gar nicht
2006,
mehr,
ja.
in 2006, das Sommermärchen, ne? Wo
Ja.
plötzlich die Deutschen, das war doch für uns alle, also ich erinnere es so, dass man erst mit voller Schrecken die deutschen Fahnen noch gesehen hat und dass es dann durch dieses Fußballereignis so normal geworden ist.
Stimmt.
Davor, also die Jüngeren können das vielleicht gar nicht nachvollziehen, aber ich erinnere mich noch, dass vor der Fußball-WM war die deutsche Flagge, das durfte man nirgendwo zeigen. Ich weiß nicht, Sie sind da, glaube ich, auch noch ein bisschen zu jung dafür, Philipp.
Nicht, nee, nee, tatsächlich, ich erinnere mich da auch sehr gut
Ja,
dran,
okay.
muss ich sagen.
Das war ein
Ja, was?
komisches Gefühl.
Und dann auf einmal waren sie halt einfach überall. Ja. Spannend, diese Blickwinkel auf die Schulthematik und das daraus resultierende, oder die daraus resultierende Hemmnisse im Englisch sprechen.
Ich glaube schon, dass es so ist, dass die Deutschen generell davon ausgehen, die deutsche Sprache ist zu schwierig. Das können wir nicht erwarten, dass jemand anders das spricht, weil kein Deutscher erwartet von einem anderen perfektes Deutsches. Also der Anspruch, den die Deutschen an sich selbst haben, eine Fremdsprache zu sprechen, den übertragen sie nie auf einen anderen Menschen. Also die wenigsten jedenfalls sagen, du musst aber perfektes Deutsch sprechen, das ist nicht fließend oder so. Die Deutschen sind schon dankbar, wenn jemand ein paar Brocken spricht, ne? Also wir sprechen jetzt nicht von, ich sag mal, es gibt gewisse Menschen in Deutschland, die regen sich schon auf, wenn jemand einen Fehler macht im Deutschen. Davon spreche ich jetzt nicht. Sie kennen das sicherlich aus Ihrem Arbeitsumfeld. Da sind wahrscheinlich Leute, die sprechen kein Wort Deutsch. Ja, die arbeiten da auf Englisch dann, ne? Und das ist vollkommen okay. Das
Absolut.
akzeptieren Deutsche, ne?
Ich bin jetzt gerade
Übrigens,
nochmal.
ich wollte nochmal sagen, so jung sind Sie nicht. Ne? Nicht, dass die Leute denken, ich spreche hier mit einem Anfang 20-Jährigen oder so. Sie sind, das wollte ich gerade den Scherz gemacht, aber Sie sind noch zu jung, um das zu erinnern. So jung sind Sie natürlich nicht.
Alles gut. Ich finde das gerade nochmal eine spannende Gegenüberstellung, die Sie auch aufgemacht haben, was erwarten wir eigentlich hinsichtlich Deutsch sprechen und hinsichtlich Englisch sprechen und wie unterschiedlich jetzt ja da die soziale Norm ist. Weil ich stimme Ihnen vollkommen zu. Wir haben Personen im Team aus allen Teilen der Welt, aus Asien, aus dem asiatischen Raum, aus dem südamerikanischen Raum. Und wenn da irgendwie mal ein deutscher Spruch irgendwo aus Spaß gebracht wird, dann feiern wir das richtig und finden es richtig cool. Und
Ja.
ja, also sind damit, also freuen uns da schon über sehr wenig irgendwie und erwarten ja auch gar nicht mehr. Sondern wir erwarten
Ja.
eigentlich nichts und wenn da was da ist, wird cool. Und anders beim Englisch.
Ja.
Englisch denkt man, ah ja, okay, Englisch, leichte, vermeintlich leichte Sprache. Das wird schon, das können die schon
Mhm.
so.
Ja.
Ja.
Also, ich arbeite ja auch, ich biete ja auch Foreign Language Anxiety an als Therapie. Das ist also die Therapie gegen Fremdsprachenangst für andere Nationen. Und ich habe tatsächlich, also das biete ich weltweit an, aber das ist eher weniger verbreitet. Es gibt tatsächlich auch Menschen, die Angst, also englischsprachige Menschen, die Angst vor dem Deutsch sprechen haben, aber das ist sehr, sehr selten. Die Häufigkeit, wie das in Deutschland vorkommt, dass Menschen tatsächlich Meetings vermeiden oder Jobs absagen, weil sie Angst vor einem englischen Vorstellungsgespräch haben. Das, also da bin ich mir sicher, dass ganz viele Hörer jetzt sagen werden, oh, das kenne ich. Wenn da schon ein Vorstellungsgespräch und dann mit dem, wir werden eventuell ihr Englisch auch testen oder dein Englisch testen, man tut sich ja meistens da, da sagen viele schon, okay, nee, da muss ich mir jetzt, das muss ich absagen. Das kann ich nicht. Und
Ja.
das ist noch nicht mal eine Angst, das ist einfach so ein Gefühl, das kann ich nicht gut genug machen und diesem Gefühl will ich mich nicht so aussetzen. Das verstehe ich auch. Wer möchte sich schon in so eine Situation bringen, wo man da, ja, solche Schwächen, vermeintliche Schwächen zeigt? Das ist unangenehm, möchte keiner.
Aber was da ja auch dahinter liegt, ist die Annahme, dass die Latte so hoch liegt.
Genau, vielen Dank. Genau, darauf wollte ich nochmal zu sprechen kommen. Da wird ein unglaublicher Anspruch erwartet, vorausgesetzt, der natürlich ist manchmal, also hängt natürlich immer von den Menschen ab, ne? Von dem HR-Menschen, zum HR-Menschen, der da vielleicht, der Personalverantwortliche, der da jetzt sitzt. Es ist übrigens interessant. Es gibt viele Personalverantwortliche, die führen Vorstellungsgespräche und machen dann auch so einen Englisch-Testteil. Und die haben selber ein Problem mit Englisch. Und das sind die Schlimmsten dann. Das sind die
Wow.
Schlimmsten. Die hängen die Messlatte dann so hoch. Das will ich denen gar nicht zum Vorwurf machen. Das sind teilweise ja auch meine Klienten, ja. Aber da verstärkt sich das Übel dann nochmal. Weil ein Mensch mit Englischangst wird nicht milde oder wohlwollend auf einen Kollegen gucken oder auf einen Interviewpartner, der auch Englischangst hat. Das ist menschlich, ne? Da, das,
Ja, die Person hat ja wahrscheinlich auch nochmal einen ganz anderen Fokus drauf, ne?
ja,
Also, wenn
genau,
sie weiß, so,
ja,
oh, mal gucken, ich könnte das
ja.
jetzt nicht, mal gucken, ob die das kann.
Ja, das ist irgendwie, also mal vom, also der, die erste Reaktion ist bei vielen vielleicht, ja, aber wenn derjenige doch das doch selber kennt, dann muss er doch Verständnis haben. Ja, aber das Interessante ist, wir Menschen neigen dazu, wenn wir eine Schwäche haben und dann kommt jemand mit der gleichen Schwäche. Leider ist das so, so ein menschlicher Zug, den dann besonders unter die Lupe zu nehmen. Weil dieser zum Beispiel der Personalverantwortliche, der Englischangst hat, der fühlt sich dadurch ein bisschen besser, wenn da einer sitzt, den er dann. Das hört
Okay,
sich jetzt
das.
mies an, ne? Das ist
Ja,
ein
aber ich
bisschen.
kann sehr gut folgen. Das macht eigentlich sehr viel Sinn tatsächlich, ja. Leider.
Ja, leider, ne? Das ist
Ja.
ein bisschen schade, aber es, im Grunde
Ja.
genommen ist es einfach nur Hilflosigkeit und
Ja.
Unsicherheit, die dazu führt, dass man dann jemanden anderen braucht, der da so struggelt, damit man sich selbst ein bisschen mehr in Kontrolle fühlt. Ja, das ist menschlich. Keine wirkliche Lösung, aber das kommt halt schon vor. Und ja, und dadurch wird das Problem natürlich noch schlimmer, ne? Eigentlich müsste gerade im Bereich Personal, müsste viel, viel mehr Bewusstsein dafür herrschen, dass eine Fremdsprache zu sprechen enorme Ängste wecken kann. Andererseits verstehe ich auch, dass Firmen sagen, ja, nee, wir sind aber jetzt hier keine Therapie, wir sind jetzt hier kein, wie sagt man, kein, wie sagt man, das ist ja kein Therapie.
Gesundheitsbetrieb
Ja,
oder?
genau, danke, kein Gesundheitsbetrieb. Wo wir jetzt um die Befindlichkeiten unserer Mitarbeiter kümmern, da muss jeder selber dann irgendwie gucken, dass er eine Lösung findet, ne? Und so
Wobei ich
macht man
da gerne mal nachfragen würde aus Ihrer
es.
Erfahrung. Ich habe Freunde, die in größeren Konzernen arbeiten und da kann man sich während der Arbeitszeit auch Englischkurse buchen und besuchen, was ich erstmal sehr cool finde. Aber das ist, sage ich mal, wieder klassisches Schulenglisch. Ja, wo Vokabeln geübt werden, wo Sprechen geübt werden und so weiter.
Genau.
Und weniger das, was Sie anbieten oder wie Sie arbeiten. Kennen Sie Unternehmen, die auch den Fokus auf diese Thematik legen und zu sagen, okay,
Ja.
wir bieten unseren Mitarbeitenden auch Hilfestellungen in dieser Richtung an,
Ja, ja.
die darüber hinausgehen über das klassische Schulenglischsystem?
Ja. Da habe ich tatsächlich einige Unternehmen schon gehabt, die so ein ganzes Programm dann gestartet haben. Das hat aber immer damit angefangen, entweder wurde ich empfohlen oder ein Mitarbeiter hat mich gefunden und hat das dann, also was sehr oft vorkommt, ist, dass Leute dann den Mut aufbringen, mit ihrem Chef sprechen und dann übernimmt die Firma die Kosten für die Therapie. Das war vor 10 Jahren, war das noch. Ich mache das seit 2011 und so vor ungefähr 10 Jahren war das noch ein absolutes No-Go. Bei der Firma darum zu bitten, dass eine Therapie bezahlt wird, weil Therapie war, also das war ungefähr vor 10 Jahren so. Um 2014 hat sich das ungefähr geändert. Vor 10 Jahren war es noch so, dass Therapie ist immer Privatsache. Damit kann ein, das kann ein Unternehmen auch nicht steuerlich absetzen und so. Das hat sich alles komplett geändert, weil dieses Thema Mental Health einfach so viel mehr im Fokus steht. Und teilweise ja auch wirklich Therapien von der Firma bezahlt werden, weil das inzwischen anders gesehen wird.
Alles ist doch schön zu hören.
Und um Ihre Frage zu beantworten, es gab so ein paar Fälle in der Vergangenheit, die für mich natürlich sehr schön sind, weil so ein ganzes Paket dann eingekauft wird. Das sind dann eine ganze Reihe von Mitarbeitern, die ausgewählt werden, an so einem Programm teilzunehmen. Das ist zum Beispiel eine Firma gewesen im ostdeutschen Raum. Eine, ich darf jetzt natürlich keinen Namen nennen, aber es war eine große, sehr erfolgreiche Firma im B2B-Bereich, herstellender Bereich. Für die Automobilindustrie, die, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich keine Details, also die in einem einen englischsprachigen Investor plötzlich hatten. Und mit diesem, und die Geschäftsführung musste mit diesen Investoren, oder Shareholder, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, also die wurden gekauft von einem englischsprachigen, Unternehmen. Ich hoffe, ich sage jetzt hier BWL-mäßig nichts falsch. Ich bin kein BWLer. Aber ja, also es ist verständlich, was ich
Ja,
meine. Also die
absolut,
hatten
ja.
die Geschäftsführung von diesem ostdeutschen Betrieb, der extrem erfolgreich, aber sehr unbekannt ist. Das ist ja oft so. Es bestimmte Firmen, das sind auch alles die Geschäftsführer in dieser, in der, auf diesem Level, waren alles Mitarbeiter, die von klein auf da angefangen haben. Also die haben mit 16 ihre Ausbildung da gemacht, haben sich intern fortgebildet, duales Studium gemacht und so weiter. Ne? Die haben sich also, das sind alles Mitarbeiterkinder sozusagen gewesen und alle aus dem ostdeutschen Raum, wo immer noch leider das Thema Englisch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Vor allen Dingen, weil die nie englische Kontakte hatten, gar nicht. Also das war überhaupt nicht nötig. Und dann kam diese englischsprachige Firma. Und plötzlich mussten die natürlich auf Englisch berichten. Und das Problem war, dass keiner von denen etwas sagen konnte. Das war eine komplette Vollkatastrophe. Und der Grund, warum ich in diese Firma dann quasi berufen wurde, um das zu ändern, ist, weil ich einen Klienten hatte, der bei mir dieses Thema bearbeitet hat und der war als Coach in dieser Firma und der hat, der, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, also der hatte bei mir das Thema Englischangst bearbeitet, weil er in anderen Firmen also das auf Englisch machen musste und für ihn das schwierig war, ein Coaching auf Englisch zu machen. Und der hat mich dann da empfohlen und da kam ich rein. Und so kam es auch mit vielen anderen Firmen zustande. Ein großes Modeunternehmen hat mit mir gearbeitet. Also das kommt dann meistens so zustande, dass jemand mich da empfiehlt, der mit mir entweder gearbeitet hat oder mich kennt. Also es sind natürlich tolle, tolle Möglichkeiten für mich dann.
Sehr spannend.
Normalerweise, also normalerweise, das ist. Normalerweise würde eine Firma jetzt nicht auf die Suche nach einer Englischangsttherapeutin gehen. Das ist eher, sind eher private Menschen.
Finde es aber trotzdem an der Stelle zumindest schön zu sehen, auch wenn es wahrscheinlich jetzt mehr in Relation zu den gesamten Unternehmen Deutschlands sehr wenige Unternehmen sind, die sich dem Thema so annehmen, aber dass zumindest sich da in den letzten 10 Jahren etwas in die richtige Richtung bewegt hat. Und da zumindest eine Hoffnung da ist. Das fand ich zum einen spannend zu hören und zum anderen aber auch zu sehen, dass selbst Menschen in so hohen Positionen, die ein erfolgreiches Unternehmen führen, auch möglicherweise mit Englisch strugglen. So,
Auf jeden Fall.
dass es
Das kommt
ganz
immer.
normal sein kann in verschiedenen Positionen, ja.
Also das ist von der Position relativ unabhängig. Also gerade, also ich habe relativ viele Führungskräfte in meinem Kundenkreis. Das, glaube ich, ist die Natur der Sache, ne? Dass man irgendwann, der Druck ist einfach zu groß und man will ja nicht, dass die Karriere jetzt den Bach runtergeht wegen sowas. Und irgendwann sitzen die Leute dann, ich bekomme sehr oft abends Anfragen, wo man auf dem Sofa sitzt und dann aus Verzweiflung dann doch mal guckt, ob Google irgendwie was dafür zu bieten hat. Und ja, also ich möchte an dieser Stelle auch sagen, dass wenn jetzt jemand hier unter den Hörern ist und Interesse hat, dass ich zum Beispiel irgendwo mal einen Vortrag halte, ich bin dafür offen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, dass ich dann in Firmen solche Vorträge halte darüber. Das nur eine kleine Eigenwerbung in meiner Sache.
Nehme ich aber persönlich tatsächlich auch
Also,
mal gerne mit. Also nicht nur für Ihre
ja,
HörerInnen interessant,
ja.
sondern
Nee, weil
ja,
es
ist auf
da,
jeden Fall.
dadurch wird es halt bekannter auch, das Thema. Ne? Und
Ja, und letztendlich wird
ja.
einfach auch drüber gesprochen. Ne? Also wir hatten, sage ich mal, einen Aufhänger,
Genau.
wo man dann sich vielleicht auch mal eher öffnet.
Ja, und das ist ein Thema, was einfach viel zu wenig öffentlich diskutiert wird, sage ich mal. Und jeder kann sich irgendwie damit identifizieren, glaube ich. Also so ganz kalt bleibt keiner beim Englisch sprechen. Ne?
Nee, also da kann ich auch für mich sprechen, ich nicht. Und
Ja.
das
Jeder
ist,
kennt das, ne? Also
jeder kennt das.
wenn ich so privat irgendwo auf einer Party bin und ich sage, was ich mache, dann, also fast immer bekomme ich zu hören, ja, ich glaube, das habe ich auch. Das ist natürlich nicht der Fall, weil die meisten haben einfach nur so eine kleine Sperre, eine ganz normale menschliche Sperre. Aber dieses Gefühl, dass man auf Englisch nicht so in Fahrt kommt oder sich ein bisschen schämt, das kennt jeder. Das kennt jeder. Ja. Ja, ich glaube, wir haben jetzt hier fast eine Stunde gesprochen. Ich glaube, es ist vielleicht ein guter Moment. Was meinen Sie? Sollen wir das hier mal beschließen, das Gespräch? Ja. Also ich kann von meiner Seite aus sagen, das war für mich super interessant, das mal zu hören aus erster Reihe. Bin ganz dankbar, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben als Experte für Startups. Und ja, ich denke, wir haben viele Infos, ich hoffe, interessante, inspirierende Gedanken geteilt. Und ja, also vielen Dank dafür, dass Sie hier teilgenommen haben.
Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung, Frau Mavi. Und ich
Sehr
möchte auch
gerne.
nochmal teilen, ich nehme auch nochmal zwei Dinge besonders mit. Das eine ist, wie häufiger das Thema wahrscheinlich doch auftritt, oder wie viele Menschen letztendlich doch von einer gewissen Englischangst betroffen sind, obwohl man das gar nicht so auf dem Schirm hat. Und ja, letztendlich das Üben nicht immer alleine zum Erfolg führt, sondern dass da nochmal mehr dahinter liegt. Und ich add noch eine dritte Sache dazu, dass ich gerne das auch im Team mal ansprechen würde und Kolleginnen und Kollegen dazu ermuntern möchte, das eher offen anzusprechen.
Das finde ich super.
Und ja,
Das habe ich
proaktiv damit
gehofft.
umzugehen.
Ja, das habe ich wirklich gehofft, dass Sie das vielleicht auch nochmal sagen werden, weil dann hat dieses Gespräch ja wirklich schon mal sehr, sehr viel gebracht. Ja, dass man sich dafür öffnet auch. Ne? Und
Genau.
immer mit dem Wissen, dass die Menschen sehr lange, sehr heimlich und still vor sich hin leiden und man das oft auch gar nicht merkt. Das sind die Meister im Vertuschen, solche Menschen. Ne? Ja, super, okay. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Philipp, und auch bei allen Zuhörern. Und vielleicht schauen Sie nochmal in einen anderen Podcast von mir rein. Und ja, an dieser Stelle, ich wünsche Ihnen ganz viel mit allen Zuhörern, ganz, ganz viel Erfolg beim Englisch sprechen. Und ja, dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.